Während der nächsten Tage kamen sie gut voran, doch das Gerücht, durch Banditenland zu fahren, drückte die Stimmung. Eine der Frauen wollte gehört haben, wie sich zwei Begleitreiter darüber unterhalten hatten, dass sie jetzt besonders wachsam sein mussten. In Windeseile hatte sich die Geschichte verbreitet. Seitdem spähten die Frauen ängstlich aus den Wagen. Ella gehörte zu den wenigen, die nicht an das glaubten, was sich die Männer erzählten. Wahrscheinlich wollen sie die langweilige Reise ein bisschen interessanter machen, indem sie sich Geschichten erzählen. Ein Krachen ließ sie verstummen. »Was war das?«, fragte Clara ängstlich. »Ein Gewitter?« Als sich das Krachen wiederholte, wurde ihnen klar, dass dieses Geräusch keine natürliche Ursache hatte. Marie streckte den Kopf durch die Plane. »Bist du verrückt?«, rief Ella, die versuchte, sie wieder ins Wageninnere zu zerren. »Willst du getroffen werden?« »Die Schüsse sind noch ein Stück entfernt«, entgegnete Marie unbeirrt, während sie zwischen den Bäumen nach Anzeichen der Banditen suchte. »Ich sehe jedenfalls niemanden. Vielleicht sind es nur ein paar Jäger.« Doch die Hektik, die nun bei den Reitern und den Wagenlenkern ausbrach, sprach eine andere Sprache. Laute Rufe mischten sich mit Peitschenknallen, die Pferde preschten ohne Rücksicht auf den Untergrund voran, wodurch die Wagen heftig durchgeschüttelt wurden. »Wird gleich ein bisschen ungemütlich, Ladies«, rief der Wagenlenker, während sein Begleiter sein Gewehr durchlud. »Haltet am besten die Köpfe unten. Wir werden mit dem Pack schon fertig.« Plötzlich stürmten maskierte Männer aus dem Wald. Einige von ihnen feuerten, während andere versuchten, näher an die Wagen heranzukommen. Als die ersten Kugeln Löcher in die Planen rissen, schrie Clara auf. Marthe vertiefte sich in ein Gebet und Ella presste sich fest auf den Wagenboden. Marie jedoch beobachtete die Männer weiterhin wie gebannt. Die heranstürmenden Kerle hatten mit den Räubern ihrer Kindergeschichten nichts gemeinsam. Es war eine bunt zusammengewürfelte Truppe, von denen einige Jacken trugen, die an Uniformen erinnerten. Einige von ihnen hatten bunte Tücher vor ihre Gesichter gebunden. »Bist du verrückt, Mädchen?«, fragte der Wagenlenker, nachdem er einen kurzen Blick über die Schulter geworfen hatte. Im gleichen Augenblick schnellte sein Nebenmann in die Höhe und feuerte. Ella presste die Hände an die Ohren, Clara fiel in Ohnmacht. Während Marthe weiterhin an ihren Gebeten festhielt, rief Marie, »Haben Sie eine Waffe für mich?« »Eine Waffe?«, fragte der Wagenlenker, während er die Pferde weiter antrieb. »Ich kann damit umgehen, mein Bruder hat es mir gezeigt.« Im nächsten Augenblick erschrak Marie über ihre eigene Unverfrorenheit. Schreckliche Bilder traten ihr vor Augen, doch sie verdrängte sie. In diesem Augenblick waren die Toten egal. Allein die Lebenden zählten. Vielleicht konnte sie mithelfen, die anderen Frauen vor den Banditen zu bewahren. »Hier, Mädchen!« Marie zuckte zusammen, als zwei Gegenstände neben ihr auf den Wagenboden fielen. »Ich hoffe, du kannst nicht nur schießen, sondern auch laden, denn das kann dir keiner...« Das letzte Wort wurde von erneuten Schüssen übertönt. Vorsichtig tastete Marie nach dem Revolver. Da die Patronenkammern geladen waren, brauchte sie sich noch nicht mit der Munition auseinanderzusetzen. Also stützte sie den Lauf des Revolvers auf die Ladekante, zog den Hahn mit beiden Händen zurück und drückte ab. Der Knall ließ ihre Ohren klingeln. Ein schmerzhaftes Summen zog durch ihren Arm, während sie der Rückstoß ein Stück nach hinten warf. In diesem Augenblick warf ein harter Ruck den Wagen zur Seite. Marie schrie auf und prallte gegen die Ladeklappe. Diese löste sich und klappte auf. Aufschreiend rutschte sie ein Stück vor. Die Waffe entglitt ihrer Hand und verschwand im Grün hinter dem Wagen. Bevor sie Halt finden konnte, fuhr der Wagen über eine weitere Bodenwelle. Als Marie aus dem Wagen geschleudert wurde, hörte sie hinter sich Ella aufschreien. Dann schlug sie hart auf den Boden auf und verlor das Bewusstsein. Das Dunkel ihrer Bewusstlosigkeit lichtete sich nur sehr langsam. Als sie die Augen öffnete, war alles rings um sie herum in rosafarbenes Licht getaucht. »Ist das das Paradies?«, fragte sich Marie. Doch dann strich warme Luft über ihre Haut und der Geruch nach Gras, Erde und etwas Süßem strömte in ihre Nase. »Ich lebe. Ich lebe tatsächlich noch.« Nur langsam kehrte die Erinnerung zurück. Wie lange mochte der Überfall zurückliegen? Und was war aus den anderen geworden? Marie versuchte, sich aufzurichten, doch es erfasste sie ein Schwindel, der sie zurück auf ihr Lager zwang. Wo bin ich hier? Die Stoffbahnen, die sie über sich erblickte, gehörten nicht zu dem Planwagen, so viel stand fest. Sie waren zu hell und zu luftig. Als sie den Kopf drehte, bemerkte sie, dass sie von dem beigefarbenen Stoff vollkommen umgeben war und dass es dazwischen ein Loch gab, durch das das Morgenrot hindurchschien. Ein Zelt. Haben die Männer vom Track ein provisorisches Lazarett errichtet? Während sie erneut versuchte, sich aufzusetzen, näherten sich Schritte. Marie rechnete damit, dass es Johnston war, der nach ihr sehen wollte. Maries Herz begann zu rasen, als sie im Zelteingang einen glänzenden, schwarzblauen Haarschopf erspähte, der zu zwei schweren Zöpfen gebunden war. Das Gesicht dazwischen war sonnengebräunt und die dunklen Augen wirkten wie schwarze Perlen. Was die Frau zu ihr sagte, verstand Marie nicht, doch offenbar hatte sie bemerkt, dass sie erwacht war. »Wer bist du?« fragte sie auf Englisch, als sich die Fremde neben sie hockte. Auf dem Gesicht der Frau erschien ein gütiges Lächeln, als sie Marie das Haar aus der Stirn strich. »Una war mein Name.« Sie legte eine Hand auf ihre Brust, die mit einem Collier aus Holzperlen und Federn geschmückt war. »Ich Medizinfrau unseres Stammes.« Marie Blumfeld. Die beiden schlichten Worte fühlten sich in ihrer Kehle wie Rasiermesser an. »Ich dich nennen Marie. Gut?« Mit hochgezogenen Augenbrauen wartete Una war auf Maries Einverständnis. »Ja, nenn mich ruhig so«, flüsterte Marie. »Du ausruhen. Ich mache Medizin, dass du kannst reden besser.« Damit zog sich die Frau wieder zurück. »Wo bin ich hier nur hingekommen?« fragte sich Marie mit pochendem Herzen. Was hatte Una war gesagt? Sie war die Medizinfrau ihres Stammes. War sie etwa? Alle Kraft aufbietend, die sie hatte, stützte sich Marie auf die Ellbogen und erhob sich ein wenig. Dabei schmerzten ihre Muskeln furchtbar. Rinnsale aus Schweiß flossen an ihren Schläfen herab. Von den Zeltbahnen hingen Felle herunter, das eines Wolfs und das eines Bären. Als Maries Blick weiterschweifte, entdeckte sie eine Feuerstelle, in der ein paar schwache Flammen loderten. Auf dem Gestell darüber stand ein kleines Gefäß, das einem Kessel ähnelte. Dahinter lag auf dem Boden ein großer Schädel, der wohl von einem Bison stammte. Seufzend ließ sich Marie wieder auf ihr Lager sinken. »Wo bin ich? Und wie bin ich hierher gekommen?« Als Una war mit einer Teeschale in der Hand erschien, fühlte sich Marie immer noch schwach, aber ein bisschen wacher. Neugier rang in ihrem Inneren mit der Furcht. Was würde mit ihr geschehen, wenn sie wieder gesund wurde? Würde sie bei diesem Stamm bleiben müssen? »Trink das«, sagte Una war, während sie sich neben Marie kniete. Der bittere Kräuterduft aus der Tonschale mischte sich mit dem Geruch nach Fell, Boden und verbranntem Holz. Die Heilerin hielt ihr eine Schale an den Mund. »Wo bin ich hier?«, fragte Marie, nachdem sie die bitter schmeckende Mixtur hinuntergeschluckt hatte. »Du bist bei meinem Stamm. Wir nennen uns Cree.« Sie befand sich in einem Indianerlager mitten in der Wildnis. Nachdem sich ihre erste Panik gelegt hatte, schoss Marie eine Frage nach der anderen durch den Kopf. Was war mit Ella und den anderen Frauen? Was war mit Angus Johnson und seinen Jungs? »Sind hier noch mehr Frauen?« »Bei mir waren noch andere Frauen. Wir waren auf einem Track in Richtung Westen, als wir überfallen wurden.« »Hier keine andere weiße Frau. Nur du.« »Und Männer? Weiße Männer?« »Unsere Krieger haben tote Männer gefunden, einige Meilen von hier. Sie haben sie verbrannt, damit die Wölfe sie nicht fressen.« Während sie diese Worte wie aus weiter Ferne vernahm, fragte sich Marie, ob Johnston unter den Toten war. Dann zerrte die Dunkelheit sie wieder fort.